Ich war übelst der Pamela Reif-Fan. Ich bin extra sogar zu FIBO gefahren. Ich fand die einfach super hübsch und die hat hart trainiert und ich fand, die hat auch einen schönen Körper gehabt.
Hast du dich damals manchmal gefragt, so auch ein bisschen unrealistische Körper?
Es ist kaum möglich, nur den Po isoliert so groß zu trainieren.
BBL für die Leute, die es nicht wissen, Brazilian Buttlift, die gefährlichste Operation der Welt.
Als ich noch jung war, war das so eine Beleidigung. Im Schulhof irgendwie eine andere beleidigt und gesagt so, die hat voll den fetten Arsch, ihn. Und in meiner Jugend, Kate Moss war so Trend.
Size Zero.
Alle wollten skinny sein, alle wollten so ein Thigh Gap haben. Da habe ich tatsächlich eine Diät gemacht und wollte dann so abnehmen. Dann sind mir von dieser Diät die Haare ausgefallen, weil ich einfach irgendwie so einen Nährstoffmangel hatte.
Wie denkst du heute darüber nach, über die Zeit? Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen, dem Podcast, wo wir die Themen ansprechen, die zu wenig angesprochen werden, mit Menschen, die tendenziell zu wenig zu Wort kommen. Das ist so ein bisschen unsere Devise zumindest. Wir wollen heute nämlich über übertriebenen Sport sprechen. Passt schon so in die Richtung von Fitnesswahn, aber natürlich auch über Schönheitsideale, was man so auf Social Media vor allem viel mitbekommt. Sicherlich hat die meisten Leute, die hier zuhören oder zuschauen, haben so einen Lieblingsinfluencer oder Social Media Creator, der besonders fit aussieht. Und ihr habt euch schon mal gefragt, wie kommt man denn dahin? Kann ich auch so aussehen? Und die Wahrheit finden wir heute heraus, gemeinsam mit
Lani.
Woher kennen wir dich? Woher könnte der ein oder andere dein Gesicht schon mal gesehen haben?
Also ich bin auf Instagram und TikTok aktiv unter dem Namen Lani Lifts. Und ich bin Personal Trainerin und mache halt Fitness Content. Also ich mache sowohl Personal Training so one-on-one, so richtig im Gym, als auch online. Und versuche auch Fitness-Content im Internet zu vermitteln.
Wir versuchen heute ja so ein bisschen der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und eigentlich so die Frage, die ich mir immer stelle, ist so, inwiefern diese ganzen Sachen, die wir auf Social Media sehen, du bist ja auch auf Social Media unterwegs, so unser Bild von Gesundheit, Fitness, aber auch so diesem Schönheitsideal prägen. Wie war das denn bei dir, als du in diese ganze Industry reingerutscht bist? Wann hast du damit angefangen? Wie bist du da reingekommen?
Yeah.
Weil sicherlich fragt man sich so, wie wird man denn Fitness-Influencer?
Ja, yeah. Also das fing damit an, ich habe mein Abi gemacht, da habe ich angefangen zu studieren. Und das letzte Mal, als ich dann Sport gemacht habe, war tatsächlich Schulsport. Und dann habe ich angefangen zu studieren und man kennt das so, man sitzt den ganzen Tag echt nur am Schreibtisch oder habe dann auch so die eine oder andere Feier mitgenommen. Und irgendwann dann so nach dem vierten Semester gemerkt, so, ich fühle mich gar nicht mehr gut in meinem Körper. Und dann habe ich angefangen, erstmal dieses Party-Lifestyle erstmal ein bisschen zu reduzieren und habe angefangen, so Homeworkouts zu machen, so auf YouTube. Mhm. Irgendwelche Pilates-Workouts. Und dann habe ich eins gemacht, also daran kann ich mich noch erinnern, das ging nur 10 Minuten und ich war nach diesen 10 Minuten so fertig. Ich dachte so, das kann ich mir, also. Ich war so unzufrieden damit und ich fand es echt erschreckend, wie unfit ich war mit Anfang 20 und habe das dann einfach regelmäßiger gemacht. Und dann war das so, dass ich dann erstmal dieses eine Workout, da war ich ja so schlechter drin, da habe ich das ein paar Wochen gemacht und dann gemerkt, wie ich immer besser wurde und es hat mich total motiviert irgendwie. Also ich fand es voll cool, dass man dann sich steigern konnte und von 10 Minuten waren es dann auf einmal 45 Minuten, die ich durchhalten konnte. Und das war ja viel Bodyweight zuerst mal einmal zu Hause, so Liegestütze und dann hier so ein paar Jumping Squats und sowas alles. Und dann habe ich angefangen, mir Gewichte dazu zu kaufen, weil es irgendwie, ich wollte es ein bisschen schwerer machen. Und irgendwann haben die Gewichte auch nicht mehr gereicht und habe ich mich im Gym angemeldet. Und so kam es dann irgendwann, dass ich dann gesagt habe, ach, dann mache ich jetzt eine Trainerlizenz, weil ich so total intuit war und dann bin ich Trainerin geworden.
Gab es damals für dich, so wir haben ja sehr viele junge Zuschauer oder Zuhörer, gab es damals für dich so Vorbilder, an denen du dich orientiert hast? Weil ich glaube, jeder hatte die.
Hast du einen Lieblingsfitness-Influencer?
War aktuell Adasachi. Ich habe auch einen Podcast mit Adasachi, aber ich war damals viel in Amerika habe ich mir das eher so angeguckt. Mhm. Und es gab damals einen YouTuber, der heißt Christian Guzman.
Ah ja, ja.
Und der macht auch schon, glaube ich, seit mehr als 10 Jahren YouTube. Und den habe ich mir angeschaut, weil der war damals, als er angefangen hat, sah das alles noch nicht so überproportional aus. Mhm. Also sah so nachvollziehbar aus, was er macht. Man konnte sich so ein bisschen vergleichen. Und den habe ich mir angeguckt und so seine Trainingspläne und sowas nachgemacht. Mhm. Der war so einer, wo ich mir gedacht habe, so okay, macht irgendwie Sinn.
Hast du auch Gym gemacht? Oder?
Ja, Gym. Ja. Und bei dir?
Ich war übelst der Pamela Reif-Fan. Ich bin extra sogar zu FIBO gefahren, um sie zu treffen. Habe ich da 2 Stunden angestellt und mit ihr ein Foto gemacht und sie war so eine der ersten. Damals noch vor, das ist jetzt auch schon 6 Jahren oder so, da hat sie auch noch nicht so viele Homeworkouts gemacht, da hat sie richtig Gym-Content noch gemacht. So, da hat sie noch schwerer trainiert, so richtig mit vielen Gewichten. Jetzt macht sie ja sehr viele so Dance und Homeworkouts und seitdem haben wir uns da so auseinandergelebt, aber ich war früher richtiger Pamela Reif-Fan.
Aber also wie, wieso sie? Weil die ist ja so.
Ja, das war so eine der ersten Fitness-Influencer, die ich einfach gesehen habe damals, also so, als es losging auf Instagram. Mhm. Und dann, ich fand die einfach super hübsch und die hat hart trainiert und ich fand, die hat auch einen schönen Körper gehabt. Und
hast du dich damals manchmal gefragt, so auch ein bisschen unrealistische Körper?
Ja, also ich habe ihr schon halt, sie hat ja auch vorher Nachherbilder zum Beispiel gepostet und dann hat man gesehen, sie war schon immer schlank und schon immer sehr lean auch. Mhm. Und dann wusste ich so, okay, das war für sie, ich meine, sie trainiert natürlich trotzdem hart, aber vom Körpertyp ist sie dann einfach jemand, der zum Beispiel sehr wenig Körperfett hat und deswegen vielleicht für jemanden, der dann irgendwie vom Körperbau etwas anders ist, natürlich nicht
zu vergleichen.
Nicht zu vergleichen, ja. Aber einfach, ich fand sie sehr motivierend, weil sie wirklich hart trainiert hat im Gym und auch schwer und ich das cool fand.
Und dann hast du so mitten im Studium quasi diesen Lebenswandel drin gehabt.
Ja, aber ich habe BWL studiert.
Auch noch BWL?
Ja, ich habe einen Master in BWL, ja.
Und dann hast du dich aber entschieden, Fitness-Influencer
genau,
zu werden.
Genau, das
boah,
war's.
Die ganzen Migra-Eltern gerade zu Hause kriegen Kartonschmerzen.
Meine Eltern dachten sich auch so, wie, du warst jetzt an der Uni, auch noch hier an der HU und die sind so, oh, das ist doch so ein Flex, komm, mach doch was daraus. Und nee, ich bin jetzt Personal Trainerin. Und das war halt so, dass ich habe während des Studiums schon die Trainerlizenz gemacht und dann einfach bei McFit angefangen, nebenbei zu arbeiten, so als 450 Euro. Mhm. Und eigentlich hatte ich als Trainerin sogar einen relativ guten Stundenlohn verglichen mit meinen anderen Kommilitonen, die irgendwie so einen Werkstudentenjob hatten. Und ich dachte so, voll cool, weil ich hatte die halt die Gym-Mitgliedschaft for free damals bei McFit und ich konnte so Arbeitserfahrung sammeln. Und fand das richtig cool, dass ich so, ich hatte irgendwie mit dem 450-Euro-Job so einen Wochenstunden von 7 Stunden oder so. Mhm. Und halt vergleichsweise sogar.
Runtergerechnet ist gut.
Runtergerechnet war es richtig gut und halt auch, also ich habe halt voll viel gespart damals und dachte so, ja geil. Und dann habe ich da bei McFit angefangen, so Kurse zu geben. Und kennst du das, wenn die dann so, manche Member sich neu anmelden, dann führt man die so ein und zeigt denen die Geräte, das habe ich gemacht.
Probetag.
Genau, so diesen Probetag.
Habe ich ganz oft gemacht, um Mitglieder zu sparen.
Ja, also es ist ja nicht nur ein Probetag, manche, die sind ja dann schon angemeldet und die bekommen dann so einen vorgefertigten Trainingsplan. Mhm. Und dann gehe ich den mit denen durch. Und dann habe ich angefangen, so auch woanders richtige Group Workouts zu geben, also nicht nur bei McFit. Und als dann Corona kam und alle Gyms schließen mussten, war ich ja quasi arbeitslos und noch aber Studentin. Und ich war halt in Kontakt mit vielen Mitgliedern bei McFit. Und die haben halt gesagt, so, boah, wie kann ich mich jetzt zu Hause fit halten und so. Habe ich angefangen, Trainingspläne für zu Hause für die zu schreiben, so denen zu zeigen, was man zu Hause machen kann. Ich habe mich auch mit Leuten dann so zu Lockdown-Zeiten auch irgendwie im Park getroffen. Ja, und dann haben wir wirklich
auf 2 Meter Abstand.
Genau. Wir haben so mit 2 Meter Abstand, habe ich denen irgendwie was vorgehampelt und so. Und das hat sich dann so rumgesprochen, dass die dann so gesagt haben, ja, ich kenne diese Trainerin aus McFit und die macht das voll gut und die erklärt einem das und so. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass Leute dann gesagt haben, ja, kannst du mir nicht auch einen Trainingsplan schreiben oder zu mir nach Hause kommen und mich trainieren und so, weil dann im Lockdown, der Lockdown ging ja hier in Berlin 7 Monate, dann waren die ersten Leute, die gesagt haben, so, boah, ich habe innerhalb dieser 7 Monate 5 Kilo zugenommen, nur wegen Homeoffice. Und dann habe ich gemerkt, dass da voll der Bedarf war. Mhm. Und was ich dann auch noch bemerkt habe, war, dass da war ein sehr großer Bedarf nach weiblichen Personal Trainerinnen. Und das, weil viele haben gesagt, so, ja, ich hatte mal einen männlichen, also für Frauen, und der hat mit dem habe ich gar nicht gevibed, weil der hat gar nicht verstanden, was ich möchte, so ästhetisch, so visuell gesehen. Aber der konnte auch nicht einschätzen, was ich kann und was ich nicht kann. Also zum Beispiel hatte ich eine Kundin, die hat mir dann erzählt, dass ihr Personal Trainer hat gesagt, sie soll Liegestütze machen. Und sie konnte keine. Und sie hat sich total entblößt gefühlt oder sie hat sich total schlecht gefühlt, weil er so war, wie du kannst keine Liegestütze. Aber als Frau ist es tatsächlich gar nicht so einfach, eine Liegestütze zu machen, weil wir weniger Kraft im Oberkörper haben.
Gibt doch auch extra diese so, man nennt die Frauenliegestütze, genau. Ich weiß nicht, ob das der politisch korrekte Begriff
wahrscheinlich,
ist.
Wahrscheinlich nicht, nee, wahrscheinlich also vereinfachte
die
Liegestütze
auf den Knien. Halt. Ja,
genau, man fängt meistens so an. Es gibt auch andere Hilfsmittel, man kann sich ein Band nehmen oder erhöht auf einer Bank zum Beispiel. Aber für Frauen ist es halt viel schwerer und manche, die das nicht kennen oder die auch einen Frauenkörper nicht gut einschätzen können, wissen das nicht.
Dass du selber auch mit so, ich nenne es einfach jetzt mal, Body-Issues zu kämpfen?
Ja, also ich bin ja, ich bin 93er Jahrgang. Aha. Und in meiner Jugend war dieses, so Kate Moss war so Trend und Tumblr.
Size Zero.
Size Zero, ja. Alle wollten skinny sein, alle wollten so ein Thigh Gap haben, alle wollten, dass so die Knochen rausstehen. Und so, das war
Thigh
so,
Gap für die Leute, die das Wort
nicht kennen? Ja, genau, so diese Lücke zwischen den Oberschenkeln. Und dass so die Knochen so rausstehen. Und das war so schick damals. Und man lässt sich, also ne, auf Tumblr wird man da schon beeinflusst. Und dann dachte ich so, ja, ich muss irgendwie auch dünn sein. Und tatsächlich hatte ich dann eine Phase, da war ich glaube 16 oder so, da habe ich tatsächlich eine Diät gemacht und wollte dann so abnehmen. Und dann sind mir von dieser Diät die Haare ausgefallen, weil ich einfach irgendwie so einen Nährstoffmangel hatte. Und dann bin ich zum Arzt und der Arzt meinte so, ja, sie haben irgendwie Eisenmangel. Und dann wusste ich so, ja, okay, weil ich irgendwie die letzten paar Monate schlecht gegessen habe. Und dann dachte ich so, okay, das ist echt dumm, weil meine Haare sind mir wirklich wichtig. Und dann habe ich sofort so, nee, das ist absolut bescheuert. Und habe dann gemerkt, so, das machen wir auf jeden Fall nicht mehr.
Wie denkst du heute darüber nach, über die Zeit?
Ich glaube, viele gehen durch so eine Phase, dass sie irgendwie unzufrieden mit ihrem Körper sind, vor allem auch so in der Pubertät. Das war ja auch bei mir so zwischen, also mit 16. Und rückblickend habe ich dann so meine Lektion gelernt, dass man sich nicht keine komische Diät macht oder so, vor allem nicht in dem Alter. Aber es war so ein Learning und habe ja dann auch schnell die Notbremse gezogen und es hat dann auch keine Schäden oder so bei mir hinterlassen. Ich habe einfach wieder normal gegessen, hatte dann wieder meine normale Figur und dann war es wieder.
Aber inwiefern glaubst du, beeinflusst denn dann so das, was du jetzt bist, also quasi diese so Fitness-Influencer, Content-Creator, inwiefern beeinflussen die Schönheitsideale? Damals war es so Kate Moss, yeah. Victoria Beckham, Size yeah. Zero. Inwiefern glaubst du, ist da heute
yeah.
die Übertragung?
Vor, also dann kam ja so dieses super curvy sein mit BBL und so richtig so einen großen Hintern zu haben.
Kim Kardashian.
Ja, Kim Kardashian, sowohl antrainiert, aber als auch operiert oder halt sozusagen so, das ist echt, aber es ist dann nicht echt, ne? Also das sind ja sehr unrealistische Schönheitsideale.
Sollen wir mal Mythbusting machen? Diese dicken Ärsche, die man yeah. sieht. Fakt oder Fake?
Bei wem jetzt?
Also bei Leuten online, die man so sieht.
Also kommt drauf an, bei wem, ne? Also man kann es schon sehen, weil wenn du einen großen Po hast, siehst du normalerweise auch die Beinmuskulatur, die sich halt auch ausprägt. Weil es ist kaum möglich, nur den Po isoliert so groß zu trainieren, dass die Beine noch so dünn sind. Man sieht in der Regel noch die Oberschenkelmuskeln, die Hamstrings, das muss alles mitwachsen, weil das einfach gar nicht, sonst gar nicht möglich ist. Also das ganze Bein arbeitet ja mit, wenn du den Po trainierst. Mhm. Und ich finde, man sieht das schon auch so, wir haben ja hier Knochen. Und
wo hast du denn gezeigt? Hier Becken?
Ja, hier Beckenknochen. Ja. Und das bei dem BBL wird es ja oft so gemacht, dass dieser Hip-Dip, diese Lücke zwischen dem Knochen aufgefüllt wird, dass es so richtig rund wird. Daran sieht man das auch, weil normalerweise, wenn jemand richtig trainiert ist und relativ wenig Körperfett hat, aber viel Muskulatur, hast du automatisch eigentlich eine Lücke. Also rein von der
Muskulatur.
Genau, weil diese Lücke wird ja dann gefüllt mit Fett, weil da einfach eine Lücke ist. Da ist halt der Knochen, der Beckenknochen. Und entsprechend kann man das schon irgendwo sehen. Bei manchen ist es aber auch so, manche machen trotzdem auch noch viel Sport. Die machen BBL und viel Sport. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger festzustellen. Aber ja, also man müsste sich immer die Beinmuskulatur noch dazu angucken, ob die zum Po passt. Und wenn ja, dann kann man schon davon ausgehen.
Von deiner eigenen Einschätzung jetzt her, das heißt, wenn sie dünne Beine hat, aber einen zu überproportional großen Hintern, ist schon irgendwas möglicherweise fraglich.
Ja, manche haben dann natürlich eine Genetik, aber irgendwie, finde ich, sieht man das vielleicht schon, ja. Also wenn es echt von den Proportionen her nicht mehr stimmt, dass der Po einfach gigantisch ist und die Beine super dünn, schon suspicious.
Okay. BBL, für die Leute, die es nicht wissen, Brazilian Butt Lift. Die gefährlichste Operation der Welt. Fun Fact. Ist jetzt erst, ich habe erst gestern oder vorgestern habe ich gelesen, eine Britin in der Türkei, die hat sich einen der besten Chirurgen gesucht, hat 8.000 Euro bezahlt für einen Tummy-Tuck, also am Bauch bisschen, weiß nicht, Fett rausmachen.
Und Fett raus und dann Fett, das Fett irgendwo anders rein.
Genau, für einen BBL und ist bei der Operation gestorben.
Oh ja, scheiße.
Ist ja auch so ein Ding geworden, dass auf einmal jeder einen dicken Hintern will.
Ja.
Und dann
das
ist
war
ja
eine Beleidigung. Als ich noch jung war, war das so eine Beleidigung. Da hat jemand auf dem Schulhof irgendwie eine andere beleidigt und gesagt so, die hat voll den fetten Arsch, und jetzt auf einmal wollten sich alle einen fetten Arsch anoperieren.
Wie hast du das Gefühl, diese neuen Schönheitsideale, die sich ja irgendwie so auch alle 5 Jahre wandeln, Was für einen Einfluss haben die auf das Selbstwertgefühl und auf das eigene Körperbild?
Ja, wahrscheinlich kein gutes. Also, dass die Leute sich halt konstant immer damit vergleichen. Und das Problem ist dann auch, die Mode, also auch Kleidung, passt sich dem an. Das heißt, man kann ihm gar nicht entkommen. Selbst wenn man nicht diesem Körperideal entspricht, auf einmal sind die Klamotten dem aber auch angepasst. Zum Beispiel damals, als so skinny sein Trainee war, war alles gefühlt XXS. Und das war dann auch schwierig, Kleidung zu finden. Und jetzt zum Beispiel gibt es so Bekleidungsmarken, die auch richtig, also man hat wirklich das Gefühl, die sind für so eine BBL-Girls gemacht, dass die so Jeans machen, die wirklich diese Taille, also diese schmale Taille haben und diesen riesen Po dann hervorheben. Und wenn du nicht diese Figur hast, passt du da auch eigentlich gar nicht rein.
Ich glaube auch ganz oft diese Figur, wie du ja gerade schon gesagt hast, ist ja oft einfach Genetik.
Genau.
Es gibt einfach Menschen, die können einen dicken Arsch sich antrainieren oder auch andere Sachen.
Oder die haben auch von Natur aus diese Sanduhrfigur, diese breiten Hüften.
Ja. Ich hatte das früher mit so Sixpack. Ich erinnere mich damals, das ist wirklich Zeitreise, ne? Das war zu der Zeit, als Cristiano Ronaldo nach jedem Tor sein T-Shirt ausgezogen hat. Und ich dachte, man muss auch so ein Sixpack haben und so übertrieben trainiert sein wie er. Das Problem ist aber, bei mir zumindest, so wie mein Körper Fett speichert, jeder speichert ja anders Fett, bei mir speichert er immer hier diese Rettungsring.
Ja.
Das heißt, ich müsste mich richtig runterhungern auf richtig niedrige hier Körperfettanteil, damit man das nicht mal mehr sieht.
Ja.
Und ich hatte damals einen, Michi hieß der, Shoutout Michi, ich weiß nicht, ob er den Podcast gehört, aber Shoutout. Der hatte so 100% skinny Körpertyp, der hat so null Körperfett gehabt. Und dann habe ich den beim Fußball gefragt, ich meinte so, ey, wie kann man das wegtrainieren? Da meinte so, ja, einfach mehr trainieren. Ich habe dann übertrieben trainiert, aber es ist nie weggegangen. Weil es einfach nicht geht. Und da sieht man auch so, es gibt einfach Sachen, die gehen, und es gibt Sachen, die gehen halt nicht.
Ja.
Und für die meisten Leute, finde ich zumindest, sind viele dieser Schönheitsideale gar nicht so richtig möglich.
Richtig, ja. Es kommt immer auf deinen Körpertyp an. Also für mich ist es genauso. Ich bin relativ schmal gebaut, ich habe relativ schmale Hüften. Ich bin einfach auch sehr klein, und ich werde niemals mir diese Figur antrainieren können, selbst wenn ich mir die größte Mühe geben würde. Und das muss man dann auch einfach akzeptieren.
Findest du das, weil wir wissen das ja jetzt irgendwie, wir sind ja voll einig. Mhm. Hast du das Gefühl, dass man dann eigentlich auch mehr über die Verantwortung von so Fitness-Influencern, Content-Creatern etc. sprechen müsste? Weil es geht ja selten darum. Es geht ja ganz oft um, das sind die richtigen Ernährungsmethoden, das sind die richtigen Trainingseinheiten. Vermittelnd eigentlich, dass ihr könnt da auch sein, wo ich bin. Und die sehen aber dann halt aus wie Pamela Reif, Christian Guzman, Ada Sachi, weiß ich nicht wer.
Ja, schwierig, weil irgendwie, ich sag auch immer, man muss, wenn es im Internet, irgendwann muss es mal in der Schule so einen Kurs geben wie so Internet- und Medienkompetenz, dass man manche Sachen, dass man so eine eigene Transferleistung so ein bisschen erbringen muss und Sachen so reflektieren und darüber nachdenken muss, dass ich nicht mit demselben Workout, was sie macht, und genau so aussehen werde, weil das natürlich abhängig ist von meiner eigenen Genetik und Knochenstruktur. Ich muss aber sagen, auf Social Media gibt es ja auch so eine Body-Positivity-Bewegung, dass Leute auch so ehrlich zeigen, das ist mein Körper geflext. Und so sieht er aus, wenn er nicht angespannt ist. So sieht mein Körper in vorteilhafter Kleidung aus, aber so sieht er in echt aus. So sieht er nach dem Essen aus. Und das gibt es ja auch bei vielen. Aber das Problem ist, glaube ich, auch einfach, dass schöne Körper einfach generell mehr Klicks generieren und das mehr Aufmerksamkeit erzielen. Und da kann man irgendwie, glaube ich, nicht viel tun, weil ich glaube einfach, das wird einfach immer so sein, dass ein richtig schöner Körper, also in Anführungsstrichen schöner Körper, so ein richtig definierter Körper immer mehr Likes bekommen wird und immer mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, als jemand, der sagt, ich bin jetzt ehrlich und zeige euch, wie es wirklich ist bei mir.
Ich habe ja auch ein paar Thesen vorbereitet, oder wir. Ich lese dir die vor und du kannst zustimmen, nicht zustimmen, einfach deinen Input geben. Social Media und InfluencerInnen fördern unrealistische Körperbilder und verstärken den Trend zum übertriebenen Fitnesswahn.
Schwierig. Jein. Ja, nein, weil im Grunde gab es diese Körperbilder ja schon immer. Und jetzt ist es nur auf Social Media. Also früher waren es Magazine. Mhm. Ganz früher waren es Statuen. Da hat man ja auch, also man hat ja auch irgendwie so Statuen und ideale Körperbilder dargestellt. Und irgendwie wird das, glaube ich, niemals aufhören, dass wir Menschen irgendeinen Körpertrend haben oder irgendwas idealisieren. Dass es gerade Social Media ist, es ist halt unser Medium in unserer jetzigen Zeit, was aber auch eine sehr starke Reichweite hat, einfach weil es organisch so extrem eine große Reichweite hat, im Gegensatz zu einem Magazin, weil das...
Guckt keiner mehr.
No und offense. Also du musst es halt aktiv kaufen und die angucken, yeah. um halt das anzugucken. Und bei yeah. Social Media ist es kostenlos und jeder kann es öffnen.
Aber man ja. hat ja, ein Magazin ist ja sehr so, hat eine Community, aber da gibt es jetzt nicht so die Person, an der man das jetzt festmachen kann. Also weißt du, ich meine, ein Magazin ist ja dann, keine Ahnung, wie heißen so Fitnessmagazine?
Women's Health.
Men's Health. Ja. Das ist ja sehr so Meta, weißt du, das ist so ein Magazin. Mhm. Aber jetzt ist es ja, keine Ahnung, Pamela Reif. Du weißt, du hast einen Namen. Man hat ja schon so eine klare Person, an der man das festmachen kann. Und ja, es gibt diese Body-Positivity-Bewegung, aber diese Body-Positivity-Bewegung ist ja selten von Leuten, die diesem Schönheitsideal tatsächlich entsprechen.
Mhm. Ja,
weil also das ist ja von Leuten, die dem eben nicht entsprechen.
Die dem entsprechen, das sind diejenigen, die die meiste Aufmerksamkeit bekommen.
Genau.
Und die dem nicht entsprechen, sind so ein bisschen Nische.
Richtig.
Ja.
Und dann ist ja die These, die dem Schönheitsideal entsprechen, die fördern das ja auch, weil ich habe, das ist jetzt ganz meine private Meinung, die reflektieren das auch nicht für die Zuschauer. Mhm. Weil da sind ja viele, du hast ja gerade schon auch gesagt, viele Leute, die gerade in der Pubertät sind, die jetzt keine Schulklasse durchgemacht haben über so Medienkompetenz.
Ja.
Denen wird das ja auch vermittelt, so wie uns auch vermittelt wurde, keine Ahnung, damals vielleicht noch mehr über Fernsehen und Magazine, jetzt halt über Social Media, dass das ein Ideal ist, wo die hinkommen könnten. Also weil das ist ja so, wenn du dir die FIBO anguckst, da läuft keiner rum und redet über Body Positivity.
Das stimmt, ja.
Das ist so ein bisschen, wo ich mir dann in so schwer tue und mir denke, ja, aber eigentlich müsste das auch mit dieser Verantwortung, dass du viele Follower hast, müsste das ja eigentlich auch einhergehen, dass man das den Leuten auch vermittelt.
So ein Disclaimer.
Wie so ein Disclaimer vor allem, was rauskommt.
Ja.
So.
Mhm.
Das glaube ich, wäre nicht verkehrt. Weil, ja, ich meine, ich schreibe die eigenen Thesen, aber ich habe schon das Gefühl, dass da sehr viele unrealistische Körperbilder geformt werden. Und, weil du es ja auch gerade gesagt hast, perfekte Körper klicken besser, viel ist ja auch fake.
Ja, das stimmt.
Du aus der Industrie, verrat mal ein paar Geheimnisse, du verwendest die natürlich nicht, aber andere, bei denen du schon mitbekommen hast.
Also natürlich Posing macht unglaublich viel aus. Posing und Lichtverhältnisse, also in manchen Lichtverhältnissen sehe ich auch ganz anders aus. Dann natürlich, wenn man weiß, so man shootet am nächsten Tag oder so, dass man irgendwie eine Woche vorher einfach auf seine Ernährung achtet, weniger Zucker, weniger Salz, dass so ein bisschen Wasser ausschwemmen. Es gibt so Tees, die man trinken kann, einfach um so das ganze Wasser.
Entwässerungstees.
Ja, genau, so Entwässerungstees, dass man dann einfach viel, viel definierter aussieht. Apps, Bildbearbeitung.
Face-App,
ja, kann man auch auf den Körper anwenden, kann man auch sogar auf Videos anwenden, habe ich auch schon gesehen, dass Leute, es gibt sogar wirklich Apps, wo du in dem Video halt sagen kannst, okay, an der Taille soll das schmaler sein und hier um die Hüfte breiter und dass das halt, das wirklich so aussieht, als ob du, und dann kannst du dich bewegen und die App versucht das dann trotzdem einigermaßen anzugleichen, man sieht aber dann trotzdem, wie der Hintergrund sich dann ein bisschen... Beat, aber gibt's auch.
Hast du als Content Creatorin mal so den Druck gespürt, dich da auch mit zu beschäftigen?
Also mit Bildbearbeitung nicht. Das Einzige, was ich wirklich mache, ist Lichtverhältnisse und Farbe so ein bisschen anpassen. Und dadurch, dass ich vermehrt Videocontent poste und eben nicht solche Apps benutze, weil sie erstens nicht richtig funktionieren und zweitens, also ich finde, es ist total bescheuert, habe ich das nie gemacht. Aber da muss ich auch zugeben, wenn ich irgendwie weiß, ich mache Fotos, würde ich mir schon so ein paar Tage vorher Mühe geben, dass ich mir jetzt nicht irgendwas Fettiges reinhaue, was extrem viel Wasser zieht, sondern dass ich einfach an dem Tag so gut wie möglich aussehe. Oder auch mal meinen Bauch einziehe. Das
macht man schon.
Ja,
weil man weiß, dass das besser.
Ja, weil, also ich würde auf jeden Fall, also natürlich habe ich mich auch mal damit beschäftigt, wie ich mich so in Pose stelle, dass es gut aussieht, wie man flext und so. Einfach das Beste aus sich rausholen. Ich finde, das ist auch nicht verwerflich. Das ist ja genauso, wie wenn du ein Foto von deinem Gesicht machst, dass du auch deine Haare und so zurechtlegst und so. Aber ansonsten.
Aber weiß das die Community dann?
Ich denke mal, das sieht man noch, dass es gepostet ist, oder?
Weil ich frage.
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, man sieht das oft nicht. Hm. Also wenn ich mir diese, also gerade viele so sehr große Fitness-Influencer, Content-Creator, wie man sie nennt, ich habe noch, glaube ich, noch nie einen Disclaimer von irgendwem gesehen, der dann auch so extra gesagt hat, spezielles Licht, ich habe die Pose gemacht, da ist vielleicht auch Bildbearbeitung drauf, AI. Aber das machen ja, oder dem Druck verfallen ja viele, weil man weiß, klickt besser, man verdient dann besser Geld damit, weil man besser aussieht.
Hm. Ja, ich weiß nicht, also ich denke mal, Leute posten einfach ein Bild von sich, weil es ihnen gefällt und denken nicht unbedingt daran, einen Disclaimer hinzumachen, so, ey, denk dran, das ist ein Bild, wo ich mich besonders toll finde.
Oder wo man sich, ja,
ja, weil das ist so wie wenn, also ich stelle mir das vor, das ist wie wenn ich ein Foto von meinem Gesicht oder von meinem Passfoto oder so, dann suche ich auch das Schönste raus und sage dann nicht so, ja, das ist aber das schönste Foto, was ich mir ausgesucht habe. Also ich sehe normalerweise nicht so aus.
Ja, nee, ich bin nur so, weißt du, ich bin dann so Idealist, weil ich mir dann denke, für junge Leute, die das dann sehen.
Ja, weil man ehrlich sein sollte vielleicht, für junge Leute, ja.
Weil, aber tatsächlich, wenn man es ja selber durchgemacht hat im Sinne von, man ist selber auch schon Opfer von diesem Druck geworden, weil man sich dann auch dachte, ich muss besonders abnehmen, ich muss besonders durchtrainiert sein, ich muss XYZ sein, dass man das dann auch noch weiterträgt, wenn man dann selber, also auch vielleicht unbewusst, das ist gar kein Vorwurf in dem Sinne, sondern einfach so unbewusst, dass man das dann, man wiederholt den Kreislauf im Sinne, nur halt auf einer anderen Plattform mit neuen jungen Leuten.
Ja, ich denke gerade an Pamela Reif, weil ich glaube, sie ist eine, der fällt es relativ leicht, ihren Körper zu halten, weil es ihr Lifestyle ist und sie vielleicht auch eine gute Genetik hat. Und sie denkt vielleicht, also es ist unbewusst, nur so wie du sagst, dass sie denkt vielleicht auch gar nicht oft daran, dass so, vielleicht sollte ich mal einen Disclaimer machen oder so, sondern das ist einfach so, sie sieht halt so aus. Also sie kann ja auch nichts dafür. Das ist ja, also sie gibt sich ja auch dafür Mühe und das ist ja die Arbeit, die sie reinsteckt.
Ja, nee, ist ja gar nicht da sozusagen, um sie zu discrediten für das, was sie macht, aber
es ist halt so unbewusst.
Es ist so unbewusst, aber irgendwo, es ist halt mein, ich bin ja kein Content Creator, ich habe keine 40, 50.000, 100.000 Follower, denen ich das jetzt, wo ich auch den Druck spüre, die immer wieder sozusagen zu bedienen mit meinem Content. Aber gleichzeitig denke ich mir, es muss so ein bisschen so diese Transparenz, gerade für die ganz jungen Zuhörer oder Zuschauer bei euch, fehlt so ein bisschen. Und zum Beispiel Ada Sac, mit dem ich den Podcast mache, der gibt sich Mühe dabei, das auch immer wieder zu sagen, dass der sagt so, ey, trainiert nicht, damit ihr ausseht wie ich, sondern trainiert, weil das hat ganz andere Benefits für euch. Und es geht eigentlich um diese Benefits, dass ihr euch wohler fühlt, dass ihr vielleicht gesünder seid, etc. Das sollte der Hauptfokus sein. Und das Aussehen ist so das Zweite. Aber ich habe so das Gefühl, in dieser Fitnessbubble ist das so ein bisschen eine Schräglage, dass man da so, es geht primär um Aussehen und man nimmt auch sehr viel in Kauf dafür, dass man so aussieht und geht dann teilweise schon Richtung so einem Wahn.
Stimmt, also ich finde, jetzt wo du es sagst, es gibt bei Fitness zwei Dinge. Es gibt Fitness im Sinne von fit sein tatsächlich, gesund sein und eigentlich dieses Bodybuilding, was aber auch viele Elemente von Fitness hat. Also beide überschneiden sich in vielerlei Hinsicht, weil natürlich sowohl im Fitness als auch Bodybuilding trainiert man, achtet auf seine Ernährung, nur das Ziel ist anders. Nur das eine ist halt weniger auf das Äußerliche fokussiert. So Fitness ist halt eher so, also wirklich gesund sein. Und klar kommt dann so die optische Optimierung mit dazu automatisch. Und das Bodybuilding ist ja das, was eigentlich wirklich nur auf das Äußerliche bezogen ist und was auch in das Ungesunde gehen kann von Operationen über Substanzen harte Diäten und so weiter. Und das ist eigentlich das, wo man dann vielleicht lernen muss zu differenzieren, dass das eine nichts zwingend mit dem anderen mehr zu tun hat.
Aber du bist ja eigentlich eher so das Positiv, also ich sag, du versuchst es ja zumindest noch zu erklären, dass es eigentlich eher um den Lifestyle und das Gesunde dahinter geht.
Für mich war es ja auch immer so, also ich habe dir das ja vorhin erzählt mit den Homeworkouts, ne? Das hat mich übelst motiviert, dass ich besser geworden bin. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie eine Wiederholung mehr schaffe oder mehr Gewicht, ich bin einfach richtig stolz auf mich. Und ich denke mir so, boah, wie cool bin ich denn, dass ich das geschafft habe? Und man fühlt sich nur besser und man ist stolz auf sich. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann es auch auf andere Dinge im Leben übertragen. Also wenn ich mir im Gym Mühe geben kann und Gym durchziehen kann, kann ich auch Uni durchziehen oder Arbeit oder so. Mhm. Und das stärkt so das Mindset einfach.
Mhm. Ab wann würdest du denn sagen, gerät man in so einen Fitnesswahn oder in so einen Wahn? Wann wird es übertrieben?
Ich habe immer die Theorie, dass Leute, die in so einen Wahn geraten, vorher bereits schon Tendenzen dazu hatten. Also zum Beispiel Leute, die irgendwie, da muss man jetzt vielleicht ein Trigger Warning oder so machen, schon so Tendenzen zu einer Essstörung hatten, dass sie dann quasi diese Essstörung heilen, in Anführungsstrichen, indem sie in einen anderen Wahn rutschen, in diesen Fitnesswahn. Nach außen hin sieht es dann irgendwie so aus, als würden die einfach einen gesunden Lifestyle leben. Aber du weißt ja nicht, was in ihren Köpfen vorgeht, ob das irgendwie krankhaft schon ist, dass sie irgendwie denken, scheiße, wenn ich jetzt nicht auf meine Ernährung geachtet habe oder dass ich zu viel gegessen habe, dann muss ich mich jetzt irgendwie in Anführungsstrichen bestrafen, indem ich mehr Sport mache und so. Das sieht man dann von außen nicht. Da verschwimmen tatsächlich die Übergänge, weil man weiß nicht, nach außen hin sieht das wirklich gesund aus. Man denkt so, oh, die Person treibt Sport und ernährt sich ausgewogen, aber du weißt nicht, was in den Köpfen vorgeht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wenn man da schon vorher Tendenzen hat, rutscht man einfach nur in eine andere Sucht.
Hast du mal an dir selber gemerkt, wann es vielleicht zu viel geworden ist? Weil es ja ist ja ein sehr, es ist ja sehr belohnend, wenn man gerade mit Sport anfängt und das regelmäßig macht, dann siehst du ja genau das, ne? Erst 10 Minuten, 15, 20, ist ja wie dein Gehirn ist ja voll drauf getriggert, so boah, geil, immer mehr, immer mehr. Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, okay, jetzt wird es bei mir vielleicht auch gerade ein bisschen zu viel? Und dann hast du das wieder so ein bisschen reguliert und hast gesagt, okay, es muss so eine gesunde Mitte sein?
Zu viel, also ja, ich glaube, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ich probiere mal 6-mal die Woche, was passiert, wenn ich 6-mal die Woche trainieren gehe. Und habe ich gemerkt, dass ich das mit der Zeit gar nicht planen kann oder dass ich das zeitlich gar nicht schaffe. Und dann dachte ich so, ja, das ist zu viel für meinen Alltag und für meinen Körper vielleicht auch und für die Trainingsintensität. Aber zu viel. Für mich ist es halt wirklich ein Lifestyle. Also für mich, ich mache das wirklich, weil es mir Spaß macht. Und ich gehe so 3 bis 4 Mal die Woche und empfinde das auch nicht als...
Das ist ja so noch sehr halt, moderat.
Das ist eigentlich moderat, ich finde auch. Also für viele fragen mich immer so, gehst du jeden Tag? Und ich so, nee, eigentlich gehe ich nur so, wenn ich gut bin, also eine gute Woche sind es 4-mal.
Boah, ich hatte mal 6 Monate, da bin ich jeden Tag 2-mal gegangen.
Jeden Tag 2-mal? Meinst du hattest... eine Sucht oder zu viel. Ja.
Weil ich mir dachte, ich bin so entweder ganz oder, also so entweder richtig oder nicht wirklich.
Ja.
Und dann dachte ich mir, boah, jetzt richtig. Mhm. Und dann bin ich immer 5 Uhr morgens aufgestanden, 5 bis 7, den ersten Workout, dann Arbeit und dann direkt nach der Arbeit wieder.
Nochmal, krass.
Und das war aber wirklich,
das war für dich zu viel.
It was not a good time. Weil dann musst du ja auch den ganzen Rest machen, dann kannst du nicht mehr normal essen gehen, dann kannst du nicht mehr normal Mittagspause machen.
Du musst auf deinen
machen.
Schlaf achten.
Und dann hast du du bist ja eh so, du kommst nach Hause, bist eh Knockout, weil du 2-mal am Tag trainiert hast, schläfst dich eigentlich nur so von Workout zu Arbeit zu Workout zu Arbeit. Ja. Da habe ich es maximal übertrieben und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt so viel besser gefühlt habe.
Hatte ich auch. Also als ich die 6-mal trainieren war, habe ich auch nicht gemerkt, also ich hatte Probleme mit meiner Erholung. Einfach, weil ich konnte nicht mit derselben Intensität mehr trainieren wie sonst. Mhm. Und es war einfach in meinen Alltag einzuplanen, das ging nicht, das war zu viel.
Voll. Das ist ja auch eigentlich voll wichtig, ne? Diese Erholung, Recovery,
die ist übelst wichtig,
ist fast wichtiger als das Trainieren selber.
Ja. Ja, weil du brauchst ja die Kraft, du willst ja im Training 100% geben. Und dann der Körper baut ja die Muskeln in der Regeneration auf. Im Training setzt du nur die Reize.
Sehr schön. Hier, ich finde, was habe ich neu gelernt? Cold Bath. Eisbad.
Hast du das gemacht?
Ich habe mir so ein Ding für meinen Balkon gekauft.
Ah, krass. Und?
Ja, ist schon kalt.
Ich habe es auch mal probiert mit kalt duschen. War aber eigentlich ganz geil.
Nee, ich finde, kalt duschen geht nicht.
Kannst du?
Nee, kann ich. Es fühlt sich komisch an irgendwie. Ja? Dusche ist so, soll so muckelig warm sein. Aber so, wenn ich habe mir einfach auf meinem Balkon eine Zeit so ein Eisbecken und dann einfach so kaltes Wasser und weil es ja jetzt Berlin ist ja eh kalt. Das heißt, es wird jetzt auch nicht so.
Ist
die ganze Zeit kalt. Ja. Und dann einfach da einmal so rein. Aber das ist schon. Ist eine Challenge.
Glaube ich.
Aber ich habe das Gefühl, unabhängig jetzt von diesem Fitness-Aspekt, man hat auf einmal so einen klaren Kopf.
Ja.
Und das ist so, das fand ich zum Beispiel, wenn ich mehr Sport gemacht habe, fand ich immer, ich weiß zum Beispiel jetzt, wenn ich schlecht drauf bin, ich gehe einfach Sport machen.
Und dann geht es dir besser danach.
Geht mir besser, ja. Mhm. Aber ich habe mich auch oft gefragt, so wie dieser, wenn man zu viel in diesem Fitness-Ding drin ist, dass man eigentlich auch nur noch darüber nachdenkt.
Ja, das kann schon sein, wenn es so in eine zwanghafte Richtung geht, bestimmt. Ja. Mhm.
Und dann, glaube ich, wenn du gerade jung bist und du hast noch nicht so dieses Selbstregulieren gelernt,
ja,
dann...
Kann schon schwierig werden.
Hm. Kriegst du so Nachrichten von deiner Community, dass die auch mit solchen Themen auf dich zukommen?
Ja, manche, ja. So, ich habe Übergewicht, ich kriege das nicht runter, ich fühle mich schlecht und so, ich weiß nicht weiter. In die Richtung auf jeden Fall oft. Nicht so wirklich in die Richtung Sucht, aber viel eher so in die Richtung, ich schaffe es aus irgendwelchen Gründen nicht, meine Ziele zu erreichen. Solche kriege ich viel.
Und wie, was antwortet man denen?
Das ist extrem schwierig, weil das sind ja sehr komplexe Themen.
Ja,
wo fängst du da an? Und mir tut es manchmal total leid, weil ich, das ist in einer Nachricht nicht zu beantworten. Und dann kann ich darauf nicht antworten, weil ich kenne die Person ja auch nicht. Ich weiß ja gar nichts über die, also außer, dass sie mir sagt, so, boah, ich schaffe das nicht abzunehmen und dies und das. Und dann, ich weiß nicht, wie groß sie ist, wie viel sie wiegt, was sie isst, was sie macht, was sie für mögliche Vorerkrankungen hat, was sie für körperliche Einschränkungen hat, welche Übungen sie macht oder nicht macht, wie sie intensiv oder nicht intensiv sie trainiert, also... Das tut mir unendlich leid, aber deswegen habe ich ja PT-Kunden, die ich wirklich über Monate betreue, um das halt einfach rauszufinden.
Da macht das dann natürlich mehr Sinn.
Ja.
Ich denke halt immer, also das ist eine, glaube ich, ganz ungünstige Situation, wenn man dann, weil die Leute kommen ja immer mit so einem, mit so einem Wunsch.
Ja, genau. Und ich will denen ja auch helfen, aber manchmal kann man, es ist einfach viel zu viel Aufwand.
Das habe ich immer mit Ada. Dann schreiben die Leute unseren Podcast und denken dann, sie können die Tipps, wenn sie bei Adas DMs nicht durchgekommen sind, bei der Podcast DMs zukommen. Ja. Immer so, ey, ich versuche das zu bearbeiten, aber ich habe keine Ahnung von gar nichts. Also, keine Ahnung, ist auch übertrieben, aber ich kann euch da eigentlich auch nicht helfen.
Ja.
Aber ich habe schon so mal gemerkt, dass so gerade viele junge Leute, ich nehme jetzt Ada mal als Beispiel, weil der jetzt sehr durch die Decke gegangen ist, aber auch weil der halt viele, viele Follower hat, dass viele das Ziel sehen, bevor sie den Weg eigentlich sehen. Und die sehen quasi das Ergebnis, aber nicht eigentlich die Jahre, die da reingeflossen sind.
Ja, die Jahre.
Und das ist so ein bisschen, wo ich mich frage, wie man das überhaupt so vermitteln soll. Weil du kannst es natürlich tausendmal sagen, aber das ist ja so, entweder du hast checkst oder checkst halt nicht.
Ja, das stimmt. Weil viele sind dann enttäuscht, die denken so, in 3 Monaten könnte ich doch die Figur erreichen. Oder? Ich bin seit 10 Jahren dran. Also.
Ganz realistisch, also sagen wir mal, also es ist ja natürlich sehr, sehr in die so Blase gesprochen, aber was sagst du, braucht man an Zeit schon, um auch so wirklich merklich
Fortschritte sehen
zu können?
Kommt natürlich darauf an, was deine Ausgangslage ist, ne? Aber die meisten meiner Kunden sehen die ersten so kleinen Veränderungen nach so 2 Monaten, wenn sie richtig dran waren und das Training richtig gut durchgezogen haben, dass irgendwie alles so ein bisschen fester ist, nicht mehr ganz so schwabbelig, vielleicht auch die Hose so ein bisschen lockerer ist und so. Ich würde sagen, nach 6 Monaten hat man schon deutliche Fortschritte, dass man dann so merkt, ich habe irgendwie viel mehr Kraft im Training, meine Performance ist ganz anders und Leute fangen auch an, das zu sehen von außen. Würde ich sagen, 6 Monate ist realistisch.
Hört jetzt. 6 Monate so. Muss man Minimum dranbleiben.
Ja. Manche natürlich auch früher. Ich habe eine Kundin, die hatte, doch, die war auch so 4 Monate dran und dann hat sie so 5 Kilo runter und dann hat man schon so echt deutlich was gesehen.
Findest du, man sollte das woran sollte man das festmachen? Weil viele nehmen ja gerade die Waage so als Maßstab.
Ja. Die Waage kann man als Maßstab nehmen. Aber zum Beispiel, man baut ja auch Muskulatur auf und dann ist wieder so, die Muskulatur wiegt ja dann auch wieder was. Deswegen, Waage ist schon ein Indikator, aber ich finde, an Kleidung sieht man das gut. Wenn man vorher eine Hose hatte, die ist auf einmal lockerer oder Fotos machen von sich.
Macht das einen Unterschied bei Männern und Frauen?
Nö.
also baut irgendwie, also ich habe ja, da bin ich nicht tief drin, baut einer schneller Muskeln auf als der andere? Oder weil ich glaube, Frauen haben ja tendenziell mehr Körperfett.
Ja, genau, Frauen haben tendenziell mehr Körperfett, das stimmt. Wahrscheinlich ist es für Frauen tatsächlich etwas schwieriger, Muskulatur aufzubauen als für Männer. Aber es ist auch für Frauen möglich, weil wir haben ja auch trotzdem Muskeln und wir haben dasselbe Skelett.
Funktionieren alle gleich.
Also, wir funktionieren alle gleich, nur halt Frauen haben im Oberkörper ein bisschen weniger Kraft, da fällt es den meisten ein bisschen schwerer, irgendwann dann den ersten Liegestütz zum Beispiel zu schaffen. Und auch durch die Fettschicht sieht man das nicht ganz so deutlich und nicht so schnell wie bei Männern, die tendenziell eher weniger Körperfett haben. Aber ich versuche da nicht so zu unterscheiden zwischen Mann und Frau, weil wie gesagt, wir sind eigentlich so was. Wir haben dasselbe Skelett und wir haben dieselben Funktionen von unseren Armen und Beinen. Wir können eigentlich beide alles machen. Nur jeder hat individuelle Kraftwerte und das auch unabhängig vom Geschlecht. Also es gibt auch Männer, die, manche Männer sind stärker und der andere Mann ist ein bisschen schwächer. Kommt immer ganz darauf an. Und ich versuche da nicht so zu unterscheiden, damit Leute einfach sich selber als Maßstab sehen und nicht sich vergleichen mit, oh, der ist aber größer, kleiner als ich und deswegen fällt dem das und das leichter, sondern konzentriert euch auf euren eigenen Körper und auf eure eigene Leistung, weil wir sind da auch super individuell. Vor allem, achso, das hatte ich letztens irgendwie mit jemandem darüber gesprochen, kleinen Menschen fällt Krafttraining oft leichter, weil
das
sie...
Das war auch immer mein Argument. Weiter?
Okay. Ja, weil wir haben ja kürzere Gliedmaße.
Hebel.
Und ja, genau, es sind Hebelgesetze und kürzere Wege auch teilweise. Also zum Beispiel jemand, dieselbe Person, ich bin ja nur 1,54, ein Mädel, was jetzt 1,70 ist, hat deutlich längere Arme. Für sie ist es ein viel längerer Weg zum Beispiel, sich irgendwo hochzuziehen, als für mich, weil ich habe kürzere Arme, ich habe einen viel effizienteren Hebel. Mhm. Das ist so wie, so, das ist so Physik, ne? Stell dir vor, du hast so eine Wippe und da, zwischen der Wippe ist so ein, dieser Stunk, wo du die Wippe hinstellst. Yeah. Ne? Und wenn du die Wippe, diesen Stunk so weiter weg schätzt, dann ist ja der Hebel länger.
Klar.
Und wodurch das schwerer ist auf der anderen Seite. Und das wissen viele nicht. Und das ist deswegen, das ist Genetik. Also das ist super individuell.
Voll. Aber das ist, glaube ich, sowas auch voll wichtig, das anzusprechen.
Das zu wissen, dass Leute das wissen.
Weil Leute gucken sich das sonst bei anderen ab, dann denken die sich so, boah, guck mal, der kann irgendwie 150 Kilo Bankdrücken machen.
Genau.
Und du bist halt viel größer, längere Arme und kannst halt dann 90 machen.
Genau, du machst irgendwie Kniebeugen und du hast einen super langen Oberschenkelknochen. Und dadurch ist es für dich zum Beispiel viel schwerer. Hast du?
Weiß ich nicht, aber ich habe einfach jetzt so gesagt, damit ich eine Ausrede habe. Weil ich
so eine Ausrede hast. Ja, und dann manche haben zum Beispiel, die machen Kniebeugen, denkst du so, ich habe das Gefühl, ich kipp die ganze Zeit um. Und dann gibt es andere wiederum, die haben einfach kürzere Beine oder einen optimaleren Hebel und die können bis ganz nach unten beugen, als hätten sie das ihr ganzes Leben gemacht. Mhm. Das ist auch, und jemand mit zum Beispiel längeren Oberschenkelknochen, der müsste viel härter arbeiten, dass er auch so tief runterkommt, dass er auch dasselbe Gewicht bewegen kann, im Verhältnis zu seinem eigenen Körpergewicht natürlich. Super individuell. Deswegen versuche ich da immer zu sagen, versucht euch gar nicht zu vergleichen.
Ja. Und der Vergleich ist doch auch eigentlich unsinnig, weil auch zum Beispiel bei, ich glaube, größeren Menschen müssen die mehr Muskeln aufbauen, damit das dann auch so rauspoppt.
Ja, das ist...
Also weil der Muskel einfach größer ist.
Das sagen halt viele auch, so größeren Menschen fällt es schwerer, dass es so sichtbar ist.
Genau.
Also bei kleineren poppt es oft viel mehr raus. Also man sieht auch zum Beispiel bei Tonern, oftmals sind Toner zum Beispiel kleiner. Weil die zum Beispiel...
Turner, die haben
viel... Also viel besseren Hebelwirkung und können sich viel besser...
Stimmt, Simone Biles ist so 1,50 Meter groß oder
ja,
so.
Oder nicht mal, die ist irgendwie, ich hab die, ja, ich gucke mir die auch voll gern an, die ist richtig klein, aber die ist so muskelbepackt und die springt durch die Luft wie sonst was.
Simone Biles, für die Leute, die es nicht wissen, mehrfach Weltmeisterin, Olympiasiegerin aus Amerika. Wichtiger Punkt noch für Frauen, welche Rolle spielt Zyklus beim Training?
Oh ja, das werde ich auch oft gefragt.
Jetzt von dem Typen, aber ja.
Ja, also man kann da tatsächlich, man merkt da tatsächlich so Performance-Unterschiede, je nachdem, wo man im Zyklus ist. Dass man zum Beispiel in der Mitte des Zyklus hin wieder sehr viel Energie hat, ne, zur Ovulationszeit. Und dann zum Ende hin, kurz vor der Menstruation, dann wieder so einen Abfall hat. Und da fragen mich Leute auch oft, wie man trainieren soll. Und da sage ich ganz ehrlich, guck, wie du dich fühlst. Weil manchmal kann man dann auch nicht mehr die Leistung abrufen zu dem Zeitpunkt, wie zuvor, in der Lutealphase nennt man das. Aber manchen geht es während der Menstruation auch so schlecht, und die haben Schmerzen und sonst was, dann sage ich so, ganz ehrlich, dann bleib doch zu Hause. Also musst dich doch jetzt nicht quälen. Manche sagen dann wiederum, ich fühle mich eigentlich besser, wenn ich mich ein bisschen bewege. Deswegen.
Super individuell.
Super, auch das ist super individuell. Ja. Da gibt es kein richtig und kein falsch.
Eine Sache, die ja jetzt auch schon so, ich würde sagen, fast schon zum Trend geworden ist, sind so Supplements. Deswegen eigentlich die dritte These. Fitness-Influencerinnen, die für Supplements und Diäten werben, setzen ihre Follower unterbewusst unter Druck, Produkte zu konsumieren, die sie eigentlich nicht unbedingt brauchen.
Ja, da finde ich tatsächlich, wäre so ein Disclaimer mal gut, weil ich habe das Gefühl, viele vergessen, wozu Supplemente eigentlich da sind, um etwas nämlich zu supplementieren, um dich zu unterstützen bei einem Ziel auch. Und manchmal wird einem dann einfach suggeriert, du brauchst das, aber Leute hinterfragen gar nicht, warum. Viele fragen mich, Kreatin, ich bin ja aktuell schwanger, nimmst du Kreatin noch in der Schwangerschaft? Und ich denke so, nein, weil Kreatin nimmt man ja für ein gewisses Ziel. Mein Ziel ist jetzt gerade nicht, Rekorde im Gym zu brechen. Ich habe gerade andere Ziele. und dann denke ich so, das hätte, aber das kann man sich doch eigentlich fast denken. Oder also man nimmt doch keine Supplemente, wenn man eigentlich gerade nicht dieses und jenes Ziel hat. Oder auch Proteinshakes. Du trinkst einen Proteinshake, wenn du das Gefühl hast, du bekommst nicht genügend Proteine, aber nicht einfach so. Also, und ich habe das Gefühl, da fehlt tatsächlich oft ein Disclaimer, dass Leute dann wirklich denken, ich brauche das, aber gar nicht hinterfragen, warum brauche ich das oder warum nehme ich das? Sondern eigentlich ein Supplement, wie der Name schon sagt, um etwas zu ergänzen.
Nahrungsergänzungsmittel.
Genau. Ergänzungsmittel. Das nimmst du, wenn du denkst so, da fehlt was und das würde mir helfen. Aber nicht einfach so.
Kreatin, was bringt Kreatin?
Leistungssteigerung. Hilft bei der Regeneration, man hat ein bisschen mehr Power im Training, die Energiebereitstellung wird einfach optimiert, dass man im Training einfach mehr Gas geben kann.
Gibt es trotzdem so Supplemente, die Leute rein aus Erfahrungswerten trotzdem immer brauchen? Es gibt ja so generell Menschen, die, keine Ahnung, Eisenmangel haben oder weil es so weit verbreitet ist oder so Vitamin D-Mangel. Es gibt, glaube ich, ein paar Supplements, die man so nehmen
kann. Ja, Vitamin D in unseren Breitengraden kann gut möglich sein. Würde ich aber auch sagen, lieber...
Geht an die frische Luft.
Lieber vorher abchecken, ne? Lieber einen Bluttest machen, checken, ob es wirklich einem fehlt, bevor man da irgendwas nimmt. Eisen bei Frauen häufig Mangel, aber auch hier wieder gucken, ob es fehlt oder nicht. Ich würde nicht einfach so Eisen nehmen, weil... Eisentabletten zum Beispiel auch Nebenwirkungen haben können, sodass man irgendwie Verstopfung hat, dass es unangenehm ist und so. Und wenn man das gerade nicht braucht, warum sollte man das nehmen und sich antun? Also, ich finde nur, vielen fällt es schwer, genügend Proteine zu sich zu nehmen. Deswegen finde ich, ein Proteinshake ist voll legit.
Aber ich glaube, der Proteinshake, der ersetzt ja nicht trotzdem eine so proteinreiche Ernährung.
Nee, genau. Der hilft dir. Wenn man dann so merkt, zum Beispiel, ich bin gerade nach dem Training gerade unterwegs, ich will irgendwas trinken, hast du einen Shake irgendwie schon vorbereitet oder so und trinkst das schnell oder einfach, du bist eh irgendwie so ein mäkliger Esser oder so, dann kann man auch mal so einen Shake trinken, weil es einfach so und es ist drin im System.
Vielleicht abschließend, wie können wir alle hier zusammen, Leute, die hinter der Kamera sitzen, wir beide, so die Gesellschaft, wie können wir ein bewussteren und vielleicht auch kritischeren Umgang mit so Körperbildern und so Fitness-Influencern auf Social Media herstellen. Weil wir gerade ja selber schon merken, okay, da gibt es schon ein paar Sachen, die auf jeden Fall schief laufen. Was müsste man machen, damit das nicht mehr so ist? Ja. Kann man überhaupt was machen?
Ja, also ich bin auf jeden Fall für diese Medienkompetenz, Awareness und dass man das lernt, dass man Sachen hinterfragt. Und da muss jeder wirklich selber das hinterfragen, weil man kann nicht sich darauf verlassen, dass überall ein Disclaimer ist und überall ein Trigger Warning oder sonst was, weil man muss lernen tatsächlich, wie man Sachen konsumiert und sie einschätzen können. Das wäre wichtig, weil ich finde, ja, wo kommen wir denn hin, wenn jeder Influencer oder jedes Medium immer noch eine Erklärung erfordert. Das ist so eine Leistung, die wir individuell irgendwie vollbringen müssen.
Mhm. Hast du für die Zuhörer, jungen Zuhörer, du bist ja so ein Positivbeispiel, weil du es ja erstmal haben wir es ja gemerkt, so, wir reden ja miteinander, aber auch wenn man sich dein Profil anguckt. Was würdest du unseren Zuhörern, Zuschauern mitgeben? Wir machen immer am Ende so Tipp für die Leute.
Ja, wirklich. Ich weiß, Social Media ist cool und man kann sich auch sehr viel Inspiration und Motivation rausholen, aber versucht bei euch zu bleiben, bei eurem Körper, euch nicht zu sehr mit anderen zu vergleichen, weil wir haben ja gerade darüber geredet, ne, wie individuell wir sind, wie individuell auch unser Körper ist, dass wir da versuchen, uns nicht so viel zu vergleichen mit anderen.
Weil es gibt irgend so einen schlauen Spruch über Vergleich. Vergleich ist...
Vergleich ist der Dieb, Comparison is the thief of joy auf Englisch.
Hier. Vergleich ist der Dieb der Freude.
Freude.
Auf Deutsch klingt nicht mehr so cool wie auf Englisch.
Nee.
ja, voll. Ich finde auch, wenn überhaupt, hat das ganze Thema hat mit euch selber zu tun. Der Rest ist eigentlich egal.
Hinterfragt alles, nehmt auch alles nicht so ernst. Bleibt gesund. Ihr habt nur diesen einen Körper.
So. Wenn ihr mehr von Lani sehen wollt, dann folgt ihr auf Instagram, TikTok.
Ja, @Lani_Lifts. Genau, Instagram und TikTok.
Instagram
und TikTok.
Lani Lifts. Schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst auch ein bisschen Liebe da. Kommentiert gerne, wenn ihr von uns rübergekommen seid. Das war's auch schon.
Ja, ich danke dir.
Danke dir, dass du mitgemacht hast. Ja. Ich hoffe, der eine oder die andere hat was mitnehmen können. Wenn ihr die Folge gefeiert habt, lasst einen Daumen hoch da, 5 Sterne auf Spotify. Netten Kommentar, wie euer Trainingsplan vielleicht gerade aussieht oder wenn ihr Tipps braucht. Alles nehmen wir. Und bis zur nächsten Folge von Was würde Baba sagen? Was würde Baba sagen ist ein Podcast von Funk und dem RBB. Moderation Marcel Wakia, Redaktion Franziska Wachholz und Aphroditi Zakiridou. Produziert wird das Ganze von der Kanak Film, Yelda Türkmen und Markus Heidmeier. Abgenommen wird es von dem RBB, Klaus Schwartau und Polo Türk.